SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Der UN-Sicherheitsrat hat auf Bitten der USA über die Situation in Iran beraten. Auch der stellvertretende Botschafter der Islamischen Republik Iran war dabei. Er verurteilte vor allem die Vereinigten Staaten und Präsident Donald Trump. Aus New York berichtet unsere Korrespondentin Giselle Uckan.
Im Sicherheitsrat saßen sich nach wochenlangen Spannungen die Regierungsvertreter Irans und der Vereinigten Staaten gegenüber. US-Botschafter Mike Waltz erklärte, Präsident Trump sei ein Mann der Taten, nicht der endlosen Worte wie bei den Vereinten Nationen. Trump habe klargestellt, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, um das Gemetzel zu beenden. Russland und China zeigten sich darüber besorgt. Russlands Botschafter Vassili Nebenzia sprach von einem aggressiven Kurs Washingtons. Der stellvertretende iranische Botschafter Hossein Dorsi übte scharfe Kritik an den USA für deren angebliche direkte Beteiligung an der Anstiftung von Unruhen im Iran. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ließ über seine Stellvertreterin mitteilen, er sei zutiefst besorgt. Er forderte den Iran auf, jegliche geplante Hinrichtungen von Protestteilnehmern aufzuhalten und alle Todesfälle unabhängig und transparent aufzuklären.
Die Lage im Iran ist ein globaler Konflikt. Eine Krise in der NATO besteht zurzeit wegen Grönland. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius glaubt allerdings nicht, dass die USA Grönland tatsächlich übernehmen werden. Pistorius hat der ARD gesagt, Deutschland stehe unverbrüchlich zur territorialen Souveränität von Dänemark und damit auch von Grönland. Das gelte, soweit er wisse, auch für alle anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der NATO.
Da ist kein Jota Raum preiszugeben und das weiß auch der amerikanische Präsident. Und deswegen bin ich da zuversichtlich, dass das nicht so kommt, wie die Pessimisten befürchten.
Soweit Verteidigungsminister Pistorius von der SPD. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Energienotstand ausgerufen, weil wegen der russischen Angriffe immer wieder der Strom ausfällt. Ein Koordinationszentrum soll sich um die Krise kümmern. Aus Kiew berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann.
Die dort tätigen Expertinnen und Experten sollen Maßnahmen koordinieren, um auf den Energienotstand zu reagieren, den Präsident Zelensky zuvor erklärt hatte. Die Regierung bekommt durch den Notstand mehr Handlungsspielraum. Sie kann nun unbürokratisch regeln, welches Unternehmen wann und wie Strom ins Netz einzuspeisen hat und wo der Strom abgeschaltet wird. Das macht die Stromversorgung für kritische Infrastruktur, darunter Krankenhäuser, sicherer. Für viele Haushalte bedeutet es aber auch mehr Notabschaltungen.
Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Machado ist in Washington zurückhaltend empfangen worden. US-Präsident Donald Trump lud sie zwar zu einem Mittagessen im Weißen Haus ein, es gab aber weder einen protokollarischen Empfang noch einen gemeinsamen Auftritt vor der Presse. Machado musste das Weiße Haus durch einen Nebeneingang betreten und verlassen. Aus Washington die Einzelheiten von unserem Korrespondenten Samuel Jakesch.
Die Friedensnobelpreisträgerin Machado überreichte bei ihrem Besuch nach eigenen Angaben ihre Nobelpreismedaille an US-Präsident Donald Trump. Dieser habe das ungewöhnliche Gastgeschenk auch angenommen, bestätigte das Weiße Haus. Das Nobelinstitut in Oslo hatte schon vor einigen Tagen klargestellt, dass der Nobelpreis an sich aber nicht weitergegeben werden könne. Die rechtsliberale Oppositionspolitikerin Machado möchte Präsidentin Venezuelas werden und wirbt in den USA um politische Unterstützung. Amerikanischen Investoren verspricht Machado eine umfassende Privatisierung der venezolanischen Staatswirtschaft. Die USA unterstützen politisch aber nicht Machado, sondern bisher die Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez, die bis zur Gefangennahme des linksnationalen Staatschefs Nicolas Maduro durch das US-Militär dessen Stellvertreterin war. Freie und weithin als demokratisch anerkannte Wahlen haben in Venezuela zuletzt in den 1990er Jahren stattgefunden.
Nach der Brandkatastrophe von Grand Montana gibt es immer mehr Kritik an den ermittelnden Behörden, vor allem an der Staatsanwaltschaft in der Schweiz. Italien und Frankreich haben deshalb eigene Untersuchungen begonnen. Informationen aus Genf von unserer Korrespondentin Katrin Hondl.
40 junge Menschen sind tot, über 100 schwer verletzt. Gegen die Besitzer der abgebrannten Bar im Skiort Grand Montana wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Einer der beiden sitzt mittlerweile in U-Haft. Doch beinahe jeden Tag werden neue, möglicherweise schwerwiegende Versäumnisse der Waliser Behörden bekannt. Zuletzt verdichteten sich Hinweise, dass zumindest einige der Brandopfer offenbar nicht gerichtsmedizinisch untersucht worden sind, die Staatsanwaltschaft also keine Obduktionen angeordnet hatte. Totales Obduktionschaos, titelte am Donnerstagabend die Schweizer Boulevardzeitung Blick und berichtete von einem 17-jährigen Opfer, bei dem die Staatsanwaltschaft 2 Wochen lang keine Autopsie angeordnet hatte. Erst am Tag vor der Beerdigung, als der Leichnam schon aufgebahrt in der Friedhofskapelle lag, holten Gerichtsmediziner ihn ab. Ein weiterer brutaler Schock für die trauernde Mutter. Die Beerdigung musste verschoben werden.
In Kaiserslautern ist die Weltkriegsbombe in der Nacht entschärft worden. Sie war bei Bauarbeiten im Stadtwald entdeckt worden. Daraufhin hatten 1000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Sie konnten jetzt alle zurückkehren, so die Stadt. Der Luftraum, der Verkehr und auch in der Nähe liegende Gasleitungen seien wieder freigegeben worden. Die Stadt hat sich auch beim 1. FC Kaiserslautern bedankt. Der Fußball-Bundesliga-Verein hatte den Evakuierten eine Fanhalle zur Verfügung gestellt. Zum Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft gewonnen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason hat Österreich im dänischen Herning mit 30-27 besiegt. Sportreporter Daniel Neuhaus berichtet.
Die deutsche Mannschaft arbeitet sich in die Europameisterschaft hinein. Ein Arbeitssieg gegen sehr starke Österreicher, die immer dann, wenn man dachte, jetzt sind sie abgehängt, wieder zurückkamen. Die Deutschen zum Ende hin nochmal in ein richtig enges Duell verstrickten. Der Endstand 30-27 sagt das auch in etwa aus. Die deutsche Mannschaft musste 100% geben, auch wenn spielerisch nicht alles klappte. Kämpferisch war sie voll da.
Die deutschen Eiskunstläufer Minerva Fabian Haase und Nikita Volodin haben bei der Europameisterschaft in England die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Bei der Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo mussten sie sich dem georgischen Duo Anastasia Metelkina und Luca Berulava deutlich geschlagen geben. Aus Sheffield berichtet Sarah-Lisa Angres.
Die Kür lief für das Duo aus Berlin nicht rund. Mehrere Fehler und auch Stürze waren zu sehen. Zum Ende knieten beide kraftlos auf dem Boden. Eine mögliche Erklärung: Minerva Haase hatte sich über Nacht erkältet. Die Enttäuschung nach dem Wettbewerb war dem Eiskunstlaufpaar anzusehen. Dennoch richten sie nun ihren Blick nach vorne. Denn im Februar stehen die Olympischen Winterspiele an. Als Vize-Europa- und Weltmeister fahren Minerva Haase und Nikita Volodin als eine der Favoriten auf eine Medaille nach Mailand.
Und Fußball-Bundesliga zum Abschluss der Hinrunde haben sich am Abend der FC Augsburg und Union Berlin unentschieden 1:1 getrennt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Häufig scheint die Sonne, es ist auch mal bewölkt. Im Norden von Rheinland-Pfalz, in der Eifel, sind die Wolken dicker, dort fällt leichter Regen. Die Höchsttemperaturen heute 3 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wer kleine Kinder hat, kennt das. Es ist nicht einfach, dass sie rund um die Uhr bestens betreut sind. Gerade wenn beide Elternteile arbeiten und Oma und Opa nicht um die Ecke wohnen. Und selbst wenn man einen Kita-Platz für die Kleinen gefunden hat, tun sich manchmal neue Herausforderungen auf. Je nachdem, in welcher Gemeinde und in welchem Bundesland man wohnt, kann der Kita-Platz ganz schön ins Geld gehen. Kinder-Kita-Kosten. Die ganze Woche über haben wir uns hier in SWR aktuell damit beschäftigt, wie gut und wie fair die Kinderbetreuung in Deutschland geregelt ist. Heute zum Abschluss will ich in die Zukunft schauen. Wie könnte, ja, wie sollte die Kinderbetreuung aussehen? Im Interview ist Tristan Hawks. Er beschäftigt sich als Autor und Redner mit Zukunftsthemen, kommt aus einer Zukunftsforscherfamilie. Herr Hawks, vor 50 Jahren war Kinderbetreuung größtenteils eine Sache der Familien selbst. Mittlerweile gehen ja viele Kinder schon früh in Kitas. Wie wird das aus Ihrer Sicht in 50 Jahren aussehen?
Also die Grundannahme, die man jetzt vom Zukunftsforscher hat, ist, dass er jetzt sagt, keine Sorge, wir lösen die Kinderbetreuung einfach mit Robotern, mit der künstlichen Intelligenz in Zukunft. Das halte ich für, ja, sagen wir vorsichtig mal, so Zukunft nach Kindchenschema. Ne? Wir digitalisieren einfach alles, bis wir den Menschen eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ich glaube, wir brauchen vor allem in Deutschland ein Land, das die Problematik hat, dass es doch noch sehr im Industriezeitalter festhängt, neue Organisationsformen, was das angeht, weil es doch ziemlich klar ist, gerade junge Kinder brauchen soziale Kontakte dringend um eben auch ein sinnvolles soziales Netzwerk und soziale Fähigkeiten für die Zukunft aufzubauen. Und da müssen wir eine Art finden, wie sie mehr davon haben, nicht weniger. Also zu denken, wir lösen das einfach mit Robotern, das halte ich für ein bisschen naiv.
Also wir brauchen eine hochwertige frühkindliche Bildung. Kitas dürfen keine Verwahranstalten sein, sondern den Kleinen müssen dort Werte vermittelt werden und sie sollten auch was lernen. Was kann man denn da mittelfristig, kurzfristig ändern?
Mittelfristig, kurzfristig muss man ehrlich sagen, dass wir das eher auf Kulturtechniken-Ebene verändern können. Also Sie haben ja schon gesagt, die Großeltern leben nirgendwo mehr in der Nähe. Ich glaube, wir müssen da schauen, dass wir das vielleicht ein bisschen wieder zurück, das klingt jetzt sehr konservativ von mir, aber zur Kernfamilie zurückrutschen. Also wir sehen, wir haben gerade in Deutschland, aber auch weltweit eine Form von sozialer Rezession, wo wir uns immer weniger begegnen. Und da ist die Familie eigentlich ein ziemlich gutes Gegenmittel. Also ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen an Entstigmatisierung arbeiten und wieder schauen, dass es auch normaler wird, dass man die Familie mitbeteiligt. Das andere, und da haben Sie völlig recht, es muss natürlich einfach möglich sein in einer Welt, wo eigentlich verlangt und erwartet und eigentlich auch notwendig ist, dass beide Elternteile arbeiten, dass der Staat auch einfach ganz täglich die Kinder betreuen kann. Das muss einfach drin sein, weil sonst funktioniert die ökonomische Gleichung hier nicht mehr.
Ihre Idee von der Kernfamilie möchte ich gerne aufgreifen und ein bisschen erweitern. Da gibt es ja schon Konzepte, da arbeiten Kitas mit Seniorenheimen zusammen. Ist das ein erfolgsversprechender Ansatz?
Das ist genau ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, nämlich die Frage, so ist man ab 65 oder je nachdem, wann man in Rente oder Pension geht, will man dann eigentlich nichts mehr beitragen für die Gesellschaft. Ja, und wenn man nicht genug Rente kriegt, dann muss man auch irgendwie im Supermarkt arbeiten. Ist das wirklich die Art und Weise, wie wir die Zukunft bestreiten wollen? Ich würde genau darauf setzen, dass wir sagen, okay, wir haben da eine Menge Weisheit, Erfahrung und soziales Kapital bei den Alten und das nutzen wir, das müssen wir auch demografisch. Jeder, der die Bevölkerungs- und Kinderquote in Deutschland kennt, der weiß natürlich, dass es sowieso knapp wird mit den Arbeitskräften, dass wir die alten Leute nutzen, um dieses Loch zu stopfen. Wir müssen uns eben lösen von diesem Gedanken, mit 20 fängt man an, in einer Fabrik zu arbeiten und mit 60 oder 65 ist man dann endlich frei. Das ist aus einem vorherigen Zeitalter, davon müssen wir uns dringend lösen. Also sehen wir, dass die Probleme, die wir haben, eigentlich auch mit sozialen Innovationen, die manchmal auch aus der Vergangenheit kommen, eigentlich ganz gut lösen könnten.
Und wenn wir die traditionelle Kernfamilie jetzt mal ein Stück weit beiseite lassen, dann sehen wir ja jetzt schon, und das wird in der Zukunft sicherlich zunehmen, dass Familie eben nicht mehr nur Vater, Mutter und zwei Kinder sind, sondern da gibt es ganz viele Konzepte, Patchwork-Familien, auch vielleicht Freunde, Verwandte, die Kinder aufziehen. Wie könnten Familienmodelle in Zukunft aussehen und wie kriegt man da eine gute Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung rein?
Eine Sache, die sehr empfehlenswert wäre, sowas wie Erziehungsgemeinschaften oder Kindergemeinschaften. Wir sehen gerade jetzt, wir haben ja immer diese Erzählung, die Leute ziehen alle in die Großstädte in Deutschland und das Land stirbt. Wir sehen da gerade einen starken Gegentrend. Also viele junge Familien ziehen, ich gebe mal ein Klischeebeispiel raus, kaufen sich irgendeine alte Scheune und wohnen dann mit 6 Familien da drin und renovieren die eben. Da kann man natürlich Kinderbetreuung dann auch stratifizieren. Also diese Idee, die wir jetzt haben, ist, Mama und Papa müssen durchgehend das Kind erziehen und die ganze Zeit darauf schauen. So sind wir Homo sapiens eigentlich nicht gebaut. Ja, wir sind eigentlich Stammeswesen. Man sagt ja so schön, ein Kind wird noch immer vom Stamm erzogen. Den haben wir aber aufgelöst. Die Erwartungshaltung, die wir an Eltern haben, ist viel zu hoch, weil die gesamte Verantwortung auf ihnen lastet. Das muss man stratifizieren. Das könnte man mit neuen Wohnkonzepten in einer sehr individualisierten Gesellschaft, wie Sie angesprochen haben, eigentlich machen. Man müsste sich nur vielleicht ein bisschen von diesem ganzen Finger zeigen, ja, das sind jetzt schlechte Eltern, lösen.
Vielen Dank, Tristan Hawks. Er beschäftigt sich als Autor und Redner mit Zukunftsthemen, kommt aus einer Zukunftsforscherfamilie. Und das war unsere Serie in dieser Woche, Kinderkita Kosten. Ein Best-of haben wir in einem SWR Aktuell Kontext zusammengefasst. Der steht in der ARD Audiothek.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesumweltminister Carsten Schneider präsentiert am Vormittag Details zur Neuauflage der Kaufprämie für Elektroautos. Ziel des Förderprogramms ist es, den Absatz von E-Autos anzukurbeln und den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität für Privatleute leichter zu machen. Dietrich Karl-Meurer.
Schon jetzt ist klar, das Geld soll vor allem Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen helfen. Anspruch haben sollen Haushalte mit einem Jahreseinkommen bis 80.000 Euro. Beim Kauf oder Leasing eines neuen Elektroautos soll es mindestens 3.000 Euro Zuschuss geben, für Familien mit Kindern etwas mehr. Die genauen Details will Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD am Vormittag vorstellen. Offen ist zum Beispiel der Starttermin der Prämie. Unklar war zuletzt auch, in welchem Umfang Plug-in-Hybride gefördert werden, also Autos mit Elektro- und Benzinmotor.
In vielen europäischen Ländern gibt es ihn schon, den digitalen Führerschein. Heute berät der Bundestag über die Einführung in Deutschland. Die Regierung aus CDU, CSU und SPD will für mehr digitale Angebote im Verkehrsbereich das Straßenverkehrsgesetz ändern. Jan Zimmermann.
Nach dem digitalen Fahrzeugschein soll nun der digitale Führerschein kommen. Der Bundestag berät darüber, das Straßenverkehrsgesetz zu ändern, sodass der digitale Führerschein Ende des Jahres eingeführt werden kann. Deutlich schneller als die EU das plant. Europaweit soll der digitale Führerschein 2030 kommen. Außerdem soll nach dem Gesetzentwurf die Parkraumüberwachung künftig digital erfolgen können, mittels Scanfahrzeugen, die die Kennzeichen der parkenden Autos überprüfen. Das bisherige System mit Papierparkscheinen und Kontrolleuren auf den Straßen ist laut Verkehrsministerium sehr personalintensiv. Vielerorts herrsche aber Personalmangel. Das neue digitale Verfahren helfe, schneller und effektiver Falschparker und Autofahrer, die keine Parkgebühren zahlen, ausfindig zu machen.
Die Grüne Woche in Berlin öffnet heute wieder ihre Tore für Besucher. Dieses Jahr zum 100. Mal. Tabea Schoser.
Insgesamt präsentieren sich rund 1600 Aussteller aus 50 Ländern auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Erstmals vertreten ist dieses Jahr die Elfenbeinküste als der weltweit größte Kakaoproduzent. Auch Kasachstan, Kroatien und Malta sind wieder dabei. Wie schon in den vergangenen Jahren spielen Nachhaltigkeit und Bioproduktion wieder eine wichtige Rolle. Neu ist dieses Jahr die Themeninsel Zero, ein eher kleiner Bereich zu Recycling und naturbelassenen Lebensmitteln. In der Tierhalle sind in diesem Jahr wieder lebende Kühe, Schafe und Schweine zu sehen. Im vergangenen Jahr war das wegen der Maul- und Klauenseuche nicht möglich.
11 Monate nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag in München beginnt heute der Prozess gegen einen 25-jährigen Afghanen. Er soll sein Auto absichtlich in einen Demonstrationszug gesteuert haben. 2 Menschen starben, viele weitere wurden verletzt. Birgit Grundner.
Der Verdi-Demonstrationszug mit etwa 1400 Teilnehmenden war unterwegs zu einer Kundgebung, als der Kleinwagen des Afghanen an den Begleitfahrzeugen vorbei und von hinten in die Menschenmenge fuhr. Das Auto erfasste zunächst eine Mutter und deren 2-jährige Tochter. Die beiden wurden so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus starben. Der Angeklagte soll noch 23 Meter weiter gefahren sein. 43 Menschen erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen. Viele leiden bis heute an den Folgen. Laut Bundesanwaltschaft hatte der Afghane, ein sunnitischer Muslim, in sozialen Medien Hasspredigten angehört. Er habe westliche Staaten für das Leid der muslimischen Bevölkerung in seiner Heimat verantwortlich gemacht und deshalb beschlossen, Menschen in Deutschland zu töten.
Für Reisende auf der Gäubahn zwischen Zürich, Singen und Stuttgart gibt es ab heute Abend Einschränkungen. Wegen Bauarbeiten fahren die Intercity-Züge an den kommenden Wochenenden nicht durchgehend nach Stuttgart. Esther Läufen.
Ab heute Abend um 21 Uhr fahren die Züge der Gäubahn an den Wochenenden nur bis Böbling, halten nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof und in Stuttgart-Vaihingen. Als Ersatz setzt die Deutsche Bahn alle 30 Minuten Busse ein. Diese Einschränkungen gelten auch an den folgenden 5 Wochenenden bis einschließlich 21. und 22. Februar, jeweils von freitags 21 Uhr bis montags 5 Uhr. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart. Dabei wird auf moderne Leit- und Sicherungstechnik umgerüstet. Zusätzlich fahren an den ersten 4 Wochenenden auch keine Züge auf der Flughafenstrecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt.
Dem Krankenhaus im rheinland-pfälzischen Boppard droht die endgültige Schließung. Heute Abend findet die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein statt. Nach Angaben von Krankenhausverbund und Rhein-Hunsrück-Kreis sind letzte Gespräche gescheitert. Konstantin Plecking.
Die beteiligten Kommunen konnten sich nämlich nicht einigen, wer die Verluste des Krankenhauses übernehmen soll. Das Problem, das Krankenhaus steht im Rhein-Hunsrück-Kreis, gehört aber dem Kreis Main-Koblenz und der Stadt Koblenz. Rhein-Hunsrück-Kreis und Stadt Boppard haben zwar Geld für das Krankenhaus angeboten, aber offenbar zu Bedingungen, die für die Gesellschafter aus Koblenz nicht akzeptabel waren. Bitter ist das für die Belegschaft, die kann laut Betriebsrat nicht verstehen, warum ihnen keine Chance gegeben wird, ein Zukunftskonzept umzusetzen.
Der Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird wieder aufgebaut. Heute ist der offizielle Spatenstich. Der Park in der Innenstadt war bei der Flutkatastrophe vor 4,5 Jahren zerstört worden. Michael Häusler.
Der gesamte Kurpark inklusive der Gebäude wird neu gestaltet und auch hochwasserangepasst gebaut. Das heißt, einige Bereiche werden zum Beispiel als Retentionsflächen tiefer gelegt, damit sich Wasser dort sammeln kann. Das sogenannte Kurpark-Terrassengebäude wird umfassend saniert. Das sollen danach auch wieder die Ahrtal Touristik und die Marketing GmbH einziehen. In das Gebäude soll dann auch zentral die Brunnentechnik für das Heilwasser kommen, das dort aus der Erde sprudelt. Und dazu sind auch einige touristische Angebote geplant, die dann als Heilwasser erlebt Erlebniswelt beworben werden sollen, zum Beispiel Trinkbrunnen, ein Garten mit Kneippbecken und das Highlight eine Heilwasserausstellung. Die ersten Gebäude sollen nächstes Jahr fertig sein.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundeskanzler kommt heute nach Baden-Württemberg. Bei zwei Großveranstaltungen will Friedrich Merz heute Abend den CDU-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl am 8. März, Manuel Hagel, unterstützen. Jan-Frederik Willems fragt sich allerdings, wer hilft hier wem?
Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Wir freuen uns ja alle, dass Bundeskanzler Friedrich Merz in unser schönes Bundesland kommt. Und bestimmt werden die Hallen in Heddesheim und Bad Rappenau auch nicht leer bleiben, wenn das Duo Merz und Hagel aufschlägt. Aber es stellt sich schon die Frage, wer davon mehr profitiert. Manuel Hagels Landes-CDU führt immerhin komfortabel mit großem Abstand vor den nächstplatzierten Parteien. Je nach Umfrage sogar mit zweistelligem Vorsprung. Davon kann Merz Bundes-CDU im Moment nur träumen. Die stehen in den Umfragen zwar auch auf der 1, allerdings nur mit minimalem Abstand vor der AfD. Und je nach Ranking landet Merz in Sachen Beliebtheit auch nur auf dem 6. bis 19. Platz. Da lohnt es sich vielleicht für ihn mal ganz genau hinzuschauen, wie Manuel Hagel das angeht in seinem Wahlkampf. Der hat immerhin noch keine Stadtbilddebatten losgetreten und unbescholtene Töchter zu Kronzeuginnen gemacht. Wenn sein Erfolg allerdings nur auf seinen makellosen Zähnen und seinem tadellosen Schwiegersohn-Image basiert, dann sieht's schlecht aus für Friedrich Merz. Der Zug ist für ihn leider wirklich schon abgefahren.
Anmerkung von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.